ARD.
Das ist das langfristige Ziel. Wir wollen die alten Kunststoffabfälle, die heute nicht recycelt werden können, als Rohstoff nutzen und sie dann in unsere neuen Materialien umwandeln.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Plastik ist aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Wir nutzen es für Verpackungen, Kleidung, Spielzeug, Kosmetik, aber auch lebensrettende medizinische Geräte und andere industrielle und landwirtschaftliche Produkte. Extrem vielseitig einsetzbar, leicht und kostengünstig gilt Plastik als Wunderstoff und als Problemstoff. Denn Plastik verursacht Unmengen an Müll, schadet der Umwelt und bedroht die menschliche Gesundheit. Das Bewusstsein dafür wächst zwar, trotzdem die Plastikproduktion boomt. Wie raus aus dieser Plastikkrise? Thema heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist heute der Chemiker Dr. Manuel Häusler vom Potsdamer Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung und vom Center for the Transformation of Chemistry, außerdem Gründer der Firma Everloop. Er sagt, neues Plastik braucht die Welt. Herr Häusler, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Bevor wir zu Ihrem neuen Plastik kommen, möchte ich gerne erstmal auf Plastik generell schauen. Eher negativ konnotiert ist das ja der umgangssprachliche Begriff für Kunststoff. Der Begriff wiederum steht für eine Vielzahl von synthetischen Materialien, also künstlich hergestellte Stoffe. Wann wurden denn das erste Mal Stoffe künstlich hergestellt und warum?
Eigentlich kann man sagen, Materialien, Stoffe wurden schon immer künstlich hergestellt. Also die Menschheit war immer sehr bestrebt danach, neue Materialien zu finden. Da wurden ja ganze Zeiten danach definiert, also Bronzezeit, Steinzeit und so weiter. Es hat sich immer darauf bezogen, welches Material gerade dominiert hat. Und auch bei den Kunststoffen, muss man eigentlich sagen, war das eine positive Geschichte in der Menschheitsentwicklung. Das hat sich eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren gedreht, weil wir natürlich diese ganzen Probleme mit den Kunststoffen hatten. Aber wenn man mal zurückschaut, so im 19. Jahrhundert begann eigentlich das, was man heute als Kunststoffe bezeichnen würde, also mit Chemie Materialien so verändern, dass sie das tun, was man eben möchte. Und das war eigentlich, wenn man es zusammenfassen will, immer die Suche nach der molekularen Kontrolle über Materialien.
Als Wunderstoff habe ich es jetzt in meiner Anmoderation bezeichnet. Was hat die Menschen so vom Hocker gehauen bei dem Stoff?
Ich glaube, auch hier lohnt sich nochmal ein Blick in die Vergangenheit. Wenn man einfach schaut, wo diese Kunststoffentwicklung begann, dann findet man da Mitte des 19. Jahrhunderts schon die ersten Erfindungen. Zum Beispiel Goodyear, den man ja auch noch von den Reifen heute kennt als Marke, hat damals mit natürlichem Kautschuk experimentiert. Also eine sehr lange Molekülkette, die man in der Natur findet. Und ich glaube, an der Stelle kann man das auch mal kurz als Definition nutzen für Kunststoffe. Als Material, das sind eigentlich nur sehr lange Molekülketten. Mhm. Ja, und früher hat man eben geschaut, wo finde ich die denn in der Natur? Und die gibt es da auch. Zum Beispiel eben dieser Naturkautschuk. Und Goodyear hat dann diese langen Ketten miteinander vernetzt, indem er Schwefel dazugegeben hat. Und daraus entstand dann das Material, was wir auch heute immer noch in einer sehr ähnlichen Form für Reifen zum Beispiel einsetzen. Und dadurch war zum Beispiel das 19. Jahrhundert noch stark geprägt. Also ich nehme eine lange Kette, die Natur für mich als Molekül schon gebaut hat und modifiziere sie dann. Da gab es dann zum Beispiel auch das Zelluloid, also das Zellulosenitrat, das ist damals aus einer Knappheit von Elfenbein entstanden. Und da hat man nach Materialien gesucht, die sich eben so ähnlich verhalten und hat dann rausgefunden, wenn ich Zellulose chemisch modifiziere, dann wird es plötzlich plastisch formbar. Also ich kann es schmelzen, in Form bringen, pressen und daraus entstanden dann alle möglichen Produkte, auch der Film.
Also frühe Kunststoffe waren eben noch aus den natürlichen Materialien hergestellt worden. Es hat dann noch einige Jahrzehnte gedauert, wenn ich richtig liege. 1907 war es, dass Bakelit entwickelt wurde. Das genau. War dann der erste wirklich künstliche, komplett künstliche Kunststoff, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Also im 19. Jahrhundert waren wir noch bei den Halbsynthetika, also Naturmaterialien modifiziert. Und dann genau das Bakelit war eigentlich der erste Kunststoff nach heutigem Verständnis, also wo ich von kleinsten chemischen Bausteinen ausgehe und die dann eben gezielt zur Reaktion bringe. Also bei Kunststoffen spricht man von diesen Bausteinen immer von den sogenannten Monomeren. Die Kette ist dann das Polymer, also mehrere Monomere. Und dieser Monomeransatz, der ist im frühen 20. Jahrhundert erstmalig aufgekommen mit dem Bakelit. Das waren dann die sogenannten Phenolformaldehydharze. Und vielleicht hat man das noch von den Großeltern zu Hause, so ein altes Telefon oder ein altes Radio, dieses dunkelbraune, fast schon schwarze Material, was so ein bisschen wie Plastik aussieht, das war Bakelit, hatte aber noch nicht die Vorteile von heutigem Kunststoff. Das musste man sehr aufwendig verarbeiten. Herstellung war auch noch nicht ganz so großtechnisch möglich. Also das wurde in Formen gepresst, nicht wie heute mit Spritzguss oder Extrusion, wo man halt Größenordnungen schneller sein kann.
Da sind wir dann beim großen Siegeszug von Kunststoffen. Der ging dann Mitte des 20. Jahrhunderts los. Was war da eben der entscheidende Faktor dafür?
Also die Plastikära hat so richtig in den 50er Jahren begonnen. Da hatten zwei Chemiker, ein deutscher und ein italienischer Chemiker, Ziegler und Natter, eine Erfindung gemacht. Die haben ein katalytisches System gefunden, also einen Katalysator, der aus wahrscheinlich dem vielseitigsten chemischen Baustein, nämlich dem Ethylen und dem Propylen, also ganz kleine Bausteine mit nur 2 oder 3 Kohlenstoffatomen, konnten die sehr, sehr, sehr große, definierte Molekülketten machen. Und diese Ketten hatten dann zum ersten Mal die Eigenschaften, die wir heute auch mit den Kunststoffen verbinden.
Aus zweierlei Gründen sind Kunststoffe nicht mehr wegzudenken. Einmal, weil sie so formbar und so preiswert sind und einmal, weil sie sich nicht zersetzen. Oder wie würden Sie das zusammenfassen?
Vielleicht kann man zweiteilig an die Frage gehen. Also erstmal kann man ja einfach auf den Status quo mal schauen. Was setzen wir heute ein? Und da stellt man fest, dass das eben all diese Kunststoffe sind, die in der ersten Hälfte, wenn man jetzt mal die frühen 50er Jahre noch dazu zählt, des 20. Jahrhunderts erfunden wurden. Die sind heute immer noch genauso im Einsatz. Natürlich wurden die etwas verbessert, das ist klar, aber die Molekülkette an sich sieht noch genau gleich aus. Und dann muss man sich eben anschauen, warum kam es denn damals zu dieser Euphorie? Und da findet man auch im Marketing der 60er Jahre eine Antwort. Man konnte zum ersten Mal ultra hoch performante Materialien erzeugen. Also man muss sich ja überlegen, diese Kunststoffartikel, die kann ich zwar auch für Alltagsartikel einsetzen, aber ich könnte daraus im Prinzip auch ein Tretboot machen. Die sind so robust, ja, und trotzdem waren sie so günstig, dass ich sie am Ende wegwerfen konnte. Das war damals was Positives.
Das Wegwerfen war was Positives?
Das wurde so beworben, genau. Die Sachen sind so günstig, dass ich sie wegwerfen kann.
Ah,
das stand auf der Werbung drauf, die sogenannte Toss-Away-Culture.
Und performant heißt im Endeffekt, dass es vielseitig formbar ist. Oder was bedeutet performant genau?
Es ist ein Portfolio an Eigenschaften, was bis dahin so noch nicht möglich war. Also es ist vor allem die geringe Dichte der Materialien bei gleichzeitig sehr hoher mechanischer Robustheit. Das hat kein anderes Material auf diese Art und Weise. Also entweder sind die Materialien deutlich schwerer oder sie halten weniger aus. Sehr verwitterungsbeständig, das war auch damals was Positives, heute natürlich auch, auch wenn es jetzt natürlich zu negativen Dingen geführt hat. Und vor allem halt sehr, sehr günstig und aus sehr gut verfügbaren Chemikalien, nämlich aus Erdöl. Das war damals auch was Positives und wurde so beworben. Also so günstig, endlich können wir aus Erdöl gutes Plastik machen sozusagen. Das war ein richtiger Durchbruch.
Was ist das Hauptproblem, würden Sie sagen, mit dem Umgang mit Plastik derzeit?
Ich würde das versuchen, in Kategorien zu gliedern. Wenn man mal ganz vorne anfängt, um das systematisch zu machen, dann sind es vor allem erstmal die Ressourcen, die ich für die Produktion brauche. Hatten wir gehört, das waren damals positive Aspekte zu sagen, ich kann das aus Erdöl herstellen. Ist natürlich immer noch ein Kriterium, weil dadurch werden die Kunststoffe super, super günstig und nur deswegen waren sie so erfolgreich. Jetzt wissen wir aber auch aus europäischer und deutscher Sicht natürlich, Erdöl für uns ist eine Importressource. Und zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu 95-97% über die letzten Jahre. Also das heißt nahezu vollständig. Wir können in Europa nicht annähernd genug Erdöl fördern, um unseren eigenen Bedarf zu decken, auch nicht für die Kunststoffe. Und das ist natürlich das erste Problem. Das heißt, wir machen uns für essentielle Artikel des Alltags abhängig von Importen aus Ländern, wo wir jetzt ja auch schon gesehen haben, wo es politisch dann auch mal durchaus Probleme geben kann. Also das heißt, wir haben das Thema Ressourcen. Und wenn wir da heute drauf blicken, müssen wir auch feststellen, zu über 99% werden Kunststoffe noch immer fossil hergestellt. Und dann kann man den Lebenszyklus natürlich durchgehen. Dann könnte man ja sagen, gut, okay, jetzt gibt es die Kunststoffe, die braucht man sicherlich auch für einiges, aber wir könnten sie ja einfach weglassen. Ja, und dann sind wir beim Thema Regulatorik in der EU. Wir hatten zum Beispiel das Verbot von Einwegplastik. Jetzt trinken wir alle unsere Getränke nur noch durch Papierstrohhalme. Das heißt, es gibt durchaus eine Dimension, wo man sagen kann, vielleicht ein paar Produkte, die kann man wegrationalisieren, aber den Großteil eben nicht. Also wenn man gerade mal ans Gesundheitswesen denkt, ja, Einwegkunststoffe, das ist das Rückgrat, ohne die würde das überhaupt nicht gehen. Genauso Textilien, wir haben schlicht gar nicht genug Baumwolle für alle Menschen auf der Erde oder natürliche Fasern, also es braucht Textilfasern aus Kunststoffen. Und das sind halt so die Themen, wo man dann einfach sagen muss, ja, vermeiden von Kunststoff, schön und gut, sollte man auch tun, ist ja kein schwarz-weiß, aber es wird halt das Problem nicht lösen. Und deswegen gehen wir derzeit hauptsächlich auf das, und das ist jetzt der zweite große Themenkomplex, das Recycling.
Genau, da will ich nochmal schauen, bevor wir auf Ihr Recycling kommen. Bislang wird ja recycelt und es heißt, Recycling stößt einfach schnell an seine Grenzen und oft werden die Deutschen und Deutschland ja belächelt für ihr Recycling-Tun. Ist das jetzt alles ein Scam oder bringt das schon was?
Also das ist kein Scam. Mhm. Recycling ist definitiv wichtig. Also wenn man sich mal vorstellen würde, wir würden eben nicht in dem System, wie wir es in Deutschland haben, sammeln, sortieren und recyceln. Wir würden schlicht in unserem Plastikmüll ertrinken. Mhm. Ja, also das ist schon wichtig, sich klarzumachen, das System funktioniert und zwar im Sinne von, mit dem Abfall wird etwas gemacht. Jetzt muss man natürlich drauf schauen, was würde man denn eigentlich erwarten, wenn man Recycling hört? Da steckt ja auch Cycle, ein Kreislauf drin. Da sind wir tatsächlich noch relativ weit davon entfernt, weil in Deutschland haben wir einen Fokus auf die Verwertung. Also das heißt, wir wollen einfach nicht, dass die Materialien unkontrolliert zum Beispiel in die Natur kommen, auch nicht in Deponien. Also unsere Maxime ist, irgendwas muss damit passieren. Ja, und ich glaube, das muss man erstmal verstehen. Und dann natürlich immer das, was am wertschöpfendsten ist. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, was einfach möglich ist wirtschaftlich, stellt man schnell fest, scheint ja gar nicht so einfach zu sein, dieses Recycling mit den Kunststoffen. Weil von allem, was wir sammeln, und das sind auch, glaube ich, über 99%, also uns geht fast nichts verloren an den Kunststoffabfällen, werden 2/3, Stand heute in Deutschland, energetisch verwertet, also als Brennstoff verwendet.
Was dann wieder Treibhausgase freisetzt.
Genau. Ersetzt natürlich hier auch andere Brennstoffe, die ich sonst gebraucht hätte, aber kann man jetzt lang drum herum reden. Es ist trotzdem am Ende ein Verlust von wertvollen Rohstoffen, die nicht wieder für die ursprüngliche Anwendung eingesetzt werden können. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, warum recyceln wir denn nicht mehr? Woran liegt's? Also sollten wir nicht einfach mehr sortieren, noch mehr Anlagen bauen? Und so einfach ist es leider nicht, weil es hier physikalische Limits gibt. Also selbst wenn ich die Kunststoffe perfekt sortieren würde, und mit perfekt meine ich nicht nur nach Typen, sondern wirklich auch verschiedene sogenannte Grades innerhalb der Typen. Mhm. Ja, also verschiedene Farben zum Beispiel. Da kann man sich's vorstellen. Jeder Hersteller verwendet ein bisschen andere Additive, hat vielleicht auch andere Grundmaterialien, die zwar alle gleich kategorisiert werden, aber nie 100% gleich sind. Und im Recycling heute schmelzen wir die einfach nur wieder zusammen. Und selbst wenn ich das perfekt machen würde, also wenn jeder seinen eigenen Abfall zurücknimmt, dann altern diese Materialien natürlich. Also die reagieren mit der Luft. Die werden wieder neu aufgeschmolzen und diese langen Ketten, wie ich es beschrieben habe, als Kunststoff, die werden halt immer kürzer und die verändern sich auch. Das heißt, ich komme irgendwann, wenn ich jetzt mit 1 Kilo Kunststoff anfangen würde und ich mache zum Beispiel immer wieder Spritzguss, schreddere das, schmelze es wieder auf und angenommen, ich würde nichts verlieren jetzt in den Verarbeitungsschritten an sich, würde ich halt trotzdem sehen, dass die Qualität immer weiter runtergeht und ich das ursprüngliche Kilo wieder mit frischem Kunststoff auffüllen müsste. Und das ist genau das Problem, in dem wir gerade sind. Wir haben ein natürliches Limit für dieses immer wieder neu aufschmelzen.
Seit es Plastik gibt, wurden mehr als 8 Milliarden Tonnen davon produziert. Nicht einmal 10% davon sind recycelt worden. Unter anderem aus Mangel an Möglichkeiten, wie wir gerade gehört haben, mit Folgen für die Umwelt und unsere Gesundheit. Es braucht deswegen einen neuen Kunststoff, der den gesamten Lebenszyklus mitdenkt und zukunftssicher ist. Plastik 2.0 sozusagen, sagt der Chemiker Dr. Manuel Häusler vom Potsdamer Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung. Herr Häusler ist heute zu Gast in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Jessica Wiener. Herr Häusler, Sie arbeiten jetzt mit Ihrem Team an einer Lösung für die Plastikkrise. Kann man das so profund sagen oder ist das zu hoch gegriffen?
Also wenn es uns die nächsten 10, 15 Jahre noch gelingt, unsere Pläne umzusetzen, würde ich sagen, kann man das so sagen, ja, weil wir arbeiten an einem neuen Konzept für Massenkunststoffe. Also das, was wir heute für Verpackungen und wirklich diese zahlenmäßig bedeutsamen Anwendungen einsetzen. Und die Herangehensweise ist relativ simpel. Wir sagen, wir gucken uns das ab, was beim Kunststoff gut ist, nämlich die Materialperformance, und aktualisieren einfach nur das molekulare Design. Dass es auch das kann, was wir heute von einem Kunststoff in Sachen Nachhaltigkeit erwarten. Also das heißt, der einfache Ansatz ist zu sagen, lass uns doch mal schauen, ob wir ein Molekül finden, was Nachhaltigkeit und Performance vereinen kann. Und mit der Fragestellung sind wir in der Forschung rangegangen und haben da tatsächlich auch ein Material gefunden, was sich verhält, wie das sogenannte Polyethylen. Das ist das, was in den 50er Jahren so diese Kunststoff-Euphorie ausgelöst hat, ist auch heute der meistverwendete Kunststoff. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben diese Kunststoffkette auf molekularer Ebene so modifiziert, indem wir Sollbruchstellen sozusagen eingefügt haben, die in der Anwendung gar nicht stören. Also das merkt man nicht, wenn ich das Material verarbeite, fühlt sich das genauso an wie konventionelles Plastik, hat aber am Ende des Lebenszyklus erhebliche Vorteile, weil ich nämlich die Kette selbst wieder spalten kann in kleine Bruchstücke. Und für die gibt es super viel Aufreinigungsmethoden. Ja, also da kann man sich wirklich aus dem Chemiehandbuch bedienen und bekommt dann diese Kunststoffe wieder komplett sauber, sodass sie von Neuware nicht zu unterscheiden sind. Das heißt, da kann ich über das Moleküldesign schon das Recycling mitdenken und habe dann später nicht mehr diese Probleme, die wir heute haben.
Das klingt ja so einfach, wie Sie das sagen. Warum ist man denn da jetzt noch nicht früher drauf gekommen?
Man muss natürlich alle Eigenschaften zusammenbringen, die so ein Kunststoff hat. Und diese Idee, dass man jetzt mit spaltbaren Polymerketten arbeitet, die ist an sich nicht neu. Es ist eben nur neu, dass wir all die anderen Eigenschaften auch noch in diesem Molekül haben. Und das ist die große Herausforderung. Also die Verarbeitbarkeit muss eben genau gleich sein. Wir müssen trotzdem ja auch für das klassische Recycling geeignet sein. Das heißt, wir dürfen nicht bestehende Ströme kontaminieren. Das tun nämlich gewisse Biokunststoffe schon. Die dürfen gar nicht ins klassische Recycling mit rein.
Warum dürfen die da nicht mit rein?
Kunststoffe kann man nicht mischen. Und sobald man zwei unterschiedliche Kunststoffketten mischt, kompromittiert man die Eigenschaften. Also dann ist es nicht A plus B, sondern es ist irgendwas ganz Komisches dazwischen, was dann weder die Qualität von A oder B hat.
Okay.
Und unsere Kunststoffe sind strukturell so nah an den bisherigen dran, dass die durchaus damit rein können. Also das heißt, wir müssen keine komplette infrastrukturelle Disruption machen, um diese Materialien einsetzen zu können. Und all diese Überlegungen zusammenzubringen, das war neu. Ja, also es ist wirklich diese, man kann im Prinzip sagen, eierlegende Wollmilchsau, die man ja eigentlich entwickeln muss. Und immer wenn man denkt, man hat eine Eigenschaft jetzt mal festgezurrt und die hat man jetzt, dann beeinflusst sie wieder eine andere negativ. Und dann muss ich wieder anfangen. Also es ist gar nicht so einfach, ein Konzept zu finden, was alles gleichzeitig erfüllt. Zum Beispiel nämlich auch die Abbaubarkeit. Weil bei uns sind auch die Kunststoffe biologisch trotzdem abbaubar und würden sich in der Natur nicht schädlich anreichern.
Wir müssen noch mal kurz die Eigenschaften zusammenfassen. Vier waren es? Vier Eigenschaften, die wichtig sind? Oder welche sind das genau?
Man kann sagen, hauptsächlich sind es vier. Es sind einerseits nachhaltige Ressourcen für die primäre Herstellung. Ich muss ja irgendwie in diesen Kreislauf erstmal sinnvoll reinkommen, in einem Millionentonnen-Maßstab. Das können bei uns biologische Quellen sein, also das natürliche Rohstoffe. Oder es können auch alte Kunststoffabfälle sein, die wir chemisch umwandeln. Also das heißt, es sind zwei unterschiedliche nachhaltige Wege in diesen neuen Kreislauf. Dann brauchen wir ein Konzept für vollständige Kreislauffähigkeit. Also das heißt, kein Qualitätsverlust, unendliche Zyklen müssen theoretisch möglich sein. Das ist gegeben durch diese Sollbruchstellen. Gleichzeitig verhindern sie dadurch auch noch die Bildung von Mikroplastik. Warum das? Weil sie eben abbaubar sind. Jetzt nicht so wie ein typisch kompostierbares Plastik, was dann in ein paar Tagen schon weg sein muss. Aber wenn Mikroplastik entsteht, was immer entsteht, würde es zum Beispiel im menschlichen Körper einfach abgebaut werden können, metabolisiert werden können, wären ein paar Kalorien extra sozusagen. Und wir würden es halt nicht überall finden, wie mit den klassischen Kunststoffen. Und dann das vierte, und das hätte vielleicht wahrscheinlich das erste sein müssen, ist die Performance und der Preis oder die Preisperformance, wenn man es zusammenfassen will. Es muss einfach genauso gut sein wie bestehendes Plastik und genauso günstig.
Bevor wir da jetzt weitergehen, möchte ich ganz kurz zum Mikroplastik kommen. Das ist auch gerade aktuell wieder ein Thema, weil das Bundesinstitut für Risikobewertung gerade veröffentlicht hat, dass nach aktuellem Stand der Wissenschaft Mikroplastik eher ein geringes Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellt. Die meisten Partikel könnten vom Körper nicht aufgenommen oder verarbeitet werden, das sagt der BfR-Präsident. Ist das jetzt nicht eine Entwarnung für das bisherige Mikroplastik?
Leider nein. Ich finde die Kommunikation da auch vom BfR ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, weil natürlich nicht alle Menschen wissen, wie das BfR arbeitet. Das BfR, steckt ja im Namen, soll Risiken bewerten. Und wenn man das jetzt strikt nach dem Begriff Risiko definiert, heißt das, es muss einen kausalen Zusammenhang eben geben, der durch wissenschaftliche Evidenz belegt ist, von Ursache und Wirkung. Also Ursache Mikroplastik, Wirkung Gesundheitsfolgen, ja, also zum Beispiel Krankheiten. Und tatsächlich ist die Mikroplastikforschung hier noch nicht so weit, weil das einfach eine sehr, sehr komplexe Forschung ist. Also wir hatten eigentlich drei Phasen und wir stecken gerade in der zweiten von dreien. Die erste Phase war, wir müssen das Mikroplastik erstmal im menschlichen Körper finden. Das sind Partikel, die analytisch gesehen nicht besonders sind. Ja, also es sind einfach sehr einfache Moleküle, die haben jetzt keinen besonderen Fingerabdruck analytisch gesehen. Ich finde die nicht sehr gut, vor allem im menschlichen Körper, der ja sehr komplex ist. Das heißt, wir haben erstmal da gesucht, wo es leicht ist, die zu finden, zum Beispiel im Trinkwasser. Und das war so die erste Disziplin. Wo ist denn dieses Mikroplastik überhaupt? Und da wissen wir inzwischen ja überall. Ja, also jetzt haben wir Analytikmethoden, die das zumindest überall finden. Und Stufe 2 ist dann die Korrelation. Das findet jetzt gerade statt. Also ich finde Mikroplastik und ich stelle statistisch gesehen fest, wenn Mikroplastik an einem gewissen Ort ist, haben Patienten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Krankheitsbild. Das ist aber noch kein kausaler Zusammenhang. Mhm. Weil man könnte natürlich auch sagen, theoretisch kann ja auch die Krankheit zur Anreicherung von Mikroplastikpartikeln führen, weil sich vielleicht gewisse Gefäße schon verengt haben. Und streng genommen ist das auch korrekt. Wir haben keine kausale Evidenz bisher, weil einfach diese Studien extrem teuer und schwierig sind und es fängt jetzt gerade erst an. Mhm. Das heißt, wir haben einfach noch keine kausale Evidenz, die uns belegt, Mikroplastik führt zu Krankheit XY. Mhm. Das wäre jetzt aber viel zu weit zu sagen, von Mikroplastik geht keine Gefahr aus, weil das bestätigt das BfR nämlich auch. Es nennt es eben nur eine Gefahr und kein statistisch signifikantes Risiko bisher. Jetzt merkt man das super komplex, ja, und ja, man will das nicht so komplex lesen und dann lese ich da nur Mikroplastik nicht gefährlich. Das kann man leider so nicht sagen. Wir können nur noch nicht sagen, warum genau es vielleicht gefährlich ist.
Also klar ist eigentlich am besten, es gibt kein Mikroplastik und es gibt eben ein anderes Plastik, was vielleicht der Natur nicht schadet und der Gesundheit des Menschen nicht schadet. Da wären wir dann wieder bei Ihrem Prototypen. Ist es noch ein Prototyp oder ist es eigentlich schon ein fertiges Produkt, was in Anwendung ist?
Also ich arbeite an diesem Thema neue Kunststoffe zweierlei, einmal als Forscher auf Grundlagenebene und einmal als Gründer von einem Unternehmen, wo wir diese Art von Kunststoffen jetzt mal mit ersten Produkten auf den Markt bringen wollen. Mhm. Und hier sind wir jetzt auf so einem Technologiereifegrad 5, das ist dann also die Pilotierung, das ist noch vorkommerziell, also es ist jetzt noch nicht irgendwie im Handel erhältlich, aber wir testen das in verschiedenen Anwendungsumgebungen. Das bedeutet anschaulich so ungefähr 40 bis 50 Kilo dieses Materials am Tag können wir herstellen. Also das sind dann durchaus einige Tonnen im Jahr. Und das braucht man auch, um eben alle möglichen Tests zu machen mit den Kunden, die das dann weiterverarbeiten. Und ja, so in hoffentlich 1 bis 2 Jahren haben wir dann die ersten vielleicht noch Nischenprodukte, die wir schon anbieten können. Und dann soll das Ganze skaliert werden, eben in die Massenanwendung.
Ist das Ziel denn tatsächlich, weg mit dem alten Plastik beziehungsweise Nutzen des alten Plastiks, um ihr neues Plastik zu erzeugen?
Genau, das ist das langfristige Ziel. Wir wollen die alten Kunststoffabfälle, die heute nicht recycelt werden können, als Rohstoff nutzen und sie dann in unsere neuen Materialien umwandeln. Und da wollen wir jetzt eben erstmal in margenstarke Anwendungen rein, weil das muss man sich eben vergegenwärtigen. Diese Kunststoffe heute werden zu, ich glaube, 430 Millionen Tonnen jährlich hergestellt. Mhm. Eine einzelne Anlage kann durchaus mal zwischen 500.000 und 1 Million Tonnen pro Jahr produzieren. Und da kommt natürlich der Skaleneffekt zum Tragen. Das heißt, je größer so eine Anlage, desto günstiger wird die einzelne Einheit, also das Kilo des Kunststoffs. Deswegen müssen wir am Anfang erstmal in hochwertige Anwendungen gehen. Der Joghurtbecher wird es am Anfang sicherlich noch nicht, sondern wir gehen jetzt erstmal in technische Anwendungen. Also zum Beispiel haben wir ein 3D-Druckprodukt, was wir jetzt gerade entwickeln, weil hier eben die technischen Merkmale noch mehr eine Rolle spielen. Das soll dann quasi vom Technischen in den Alltag.
Im Endeffekt klingt Ihr Plastik jetzt so, als müssten sich alle Leute danach reißen. Ist das der Fall?
Ja, zwiegespalten. Also es gibt natürlich viele Kunden, die wünschen sich bessere Lösungen direkt auf grundlegendster Ebene, also sprich durch ein neues Material, mit denen reden wir auch. Es gibt allerdings auch viele, die eben ganz stur darauf schauen, was die EU fordert. Und die EU ist momentan sehr darauf fokussiert, das Recycling bestehender Materialien zu verbessern, nicht so sehr an die Wurzel des Problems ranzugehen. Also es gibt eigentlich gerade regulatorisch kaum Druck, neue Materialien zu entwickeln, die uns dann nochmal eine Größenordnung weiterbringen würden. Es zielt alles darauf ab, zu sagen, okay, diese Materialien, die bis zu den 50ern entwickelt wurden, die meißeln wir jetzt sozusagen in Stein, die sind bis in alle Ewigkeit jetzt das, was wir nutzen wollen und jetzt müssen wir halt lernen, damit noch besser umzugehen. Ich halte das für kritisch, weil wir sehen ja aus der Forschung, dass sowas durchaus möglich ist, also dass wir um Größenordnung besser sein könnten, wenn wir einfach andere Kunststoffe einsetzen würden. Und hier fehlt tatsächlich regulatorischer Druck und ich kann eben nur als Forscher sagen, auch an die Politik gerichtet, es ist möglich. Wir dürfen ruhig ambitionierter sein. Wir haben nur keine so starke Lobby für die neuen Kunststoffe.
Herr Häusler, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Zu Gast in den Wissenswerten Dr. Manuel Häusler vom Potsdamer Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung und vom Center for the Transformation of Chemistry. Außerdem Gründer der Firma Evoloop. Er arbeitet mit seinem Team an einem neuen Massenkunststoff, der im Gegensatz zum bisherigen Plastik ohne Qualitätsverlust in echten Kreisläufen recycelt werden kann und gleichzeitig das schädliche Mikroplastik vermeidet. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.